Essen, Trinken, Reden, heute mit Gerhard Ströck, einem der erfolgreichsten Bäcker Österreichs. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihr Kommen.
Ja, sehr gerne. Und es ist wunderbar, wenn man da hereinkommt, dann riecht es schon wirklich sehr, sehr angenehm. Wie schafft man das tagtäglich bei so guten Gerüchen?
Es ist Weihnachten, wir sind schon sehr. Trotz Corona haben wir ganz einfach keine Rücksicht genommen. Wir machen die ganze Qualität von unseren wirklich sehr guten Weihnachtskeksen weiter und wieder und jeden Tag frisch. Und ich persönlich tue mir ganz schwer, hier täglich durchzugehen und nicht immer ständig das Gefühl haben, zu naschen und zu kosten. Aber ich muss speziell aufpassen, ich mache jetzt ein bisschen weniger Sport und da muss ein bisschen den Zucker doch aufpassen,
ja, in meinem Alter. Ja. Aber Sie sind ja sehr schlank und rank für einen Bäcker, muss ich sagen. Passt
danke
das fürs
Kompliment,
gut.
Aber trotzdem, man muss aufpassen.
Man muss immer aufpassen. Ja, ja. Ich weiß ja, dass Sie eine große Reiseleidenschaft haben. Wo waren denn so Ihre schönsten Reiseziele zum Beispiel, die sehr nahe noch zurückliegen?
Das war vor einigen Jahren in Südafrika, Kapstadt, die ganze Region. Also meine Frau und ich haben zufällig erst diese Woche gesprochen. Wäre schön, wieder da einmal runterzufahren, ja. Aber kann man jetzt vergessen. Also das Südafrika war für uns schon ein großes Erlebnis. Landschaftlich, kulinarisch, Weingüter natürlich, die Dörfer, die Städte, die Biogärten, ja, spannend.
Wo waren Sie denn noch nicht? Gibt es irgendwelche Reiseziele, die noch offen sind?
Vieles haben wir überhaupt nicht gesehen. Also Australien und Südamerika, und das haben wir alles noch nicht gesehen. Also
aber Sie waren schon in Vietnam, das weiß ich auch.
Wir haben 2% der Welt maximal gesehen.
Aber 2%, naja, immerhin.
Ja, ich bin zufrieden und ja, das passt alles bei mir.
Schön. In Vietnam waren Sie auch?
Das Vietnam wurde kurzfristig abgesagt, durch Erkrankung von meiner Person. Und,
jetzt weiß ich ja auch, als Bäcker muss man ja sehr früh aufstehen oder eigentlich in der Nacht aufstehen. Wie ist es dann, wenn man da in den Urlaub fährt? Da ist die Hotels haben ja nicht das Frühstück.
Also ich kann immer schlafen. Wenn Sie mir jetzt das sagen, lege ich unter den Tisch hinein und mache ein kurzes Kraftnickerchen. Kann ich das sofort machen, also mit dem Schlafen und den Rhythmen überhaupt kein Thema.
Okay, und das, seit wann sind Sie da so?
Seit 1973, eigentlich schon seit der Geburt. Wir sind in der Bäckerei aufgewachsen.
Ja.
Wir waren eigentlich täglich als Kinder, nicht Kinderarbeiten, sondern bei unseren Vatern in der Backstube, uns einen Spaß gemacht haben bei der Schule und haben ihm geholfen, halt irgendwelche Dinge zu tun und Semmeln zu schneiden, für Würfeln, Semmelwürfeln ist ein großes Thema gewesen im Burgenland, überhaupt in dieser Zeit vor Weihnachten mit den Schweine abstechen und Blunzen machen und ja, da war sehr viel zu tun immer. Wir durften eben die Semmel einwerfen, die alten zu Semmelwürfeln zerschnitten gehabt haben für Blunzen.
Das heißt, seit klein auf in der Backstube und mitgearbeitet und mitgewirkt. Und, aber trotzdem nochmal zurück, um auf die Reisen zu kommen. Wenn man dann in einem Hotel ist, dann steht man ja normalerweise nicht vor 7, 8 auf, gibt es auch nicht früher Frühstück. Aber ist dann nicht die innere Uhr schon so gestellt, dass man trotzdem munter wird zu der normalen Zeit oder schlaft man einfach wirklich durch?
Ja, wenn ich munter werde, dann nehme ich mir ein gutes Buch oder eine Zeitschrift und du lesen. Außerdem habe ich auch eine Frau, die wird auch munter und somit ist es immer eine sehr kurzweilige Geschichte.
Geht das ganz gut. Ja. Wann steht man denn tatsächlich auf als Bäcker? Wann stehen Sie tatsächlich
ich
auf?
Ich persönlich täglich um 3.
Um 3 Uhr in der Früh. Gibt es da ein Frühstück?
Nein.
Keins?
Bewusst nicht. Ich versuche in meinem Leben, schaffe es aber nicht immer, 16 Stunden ganz einfach Dinner-Canceling zu machen. Und das geht dann erst so um 7 bei mir wieder.
Um 7 in der Früh gibt's?
Um 7 in der Früh gibt es einen Kaffee mit einem Liptor-Salzstangen und von der Frau Andrea, haben Sie gerade kennengelernt, oder von der Frau Martina. Die Damen machen immer Salzstangen ohne Salz. Ich möchte keinen Salzstangen leben.
Ja, Salzstangen ohne Salz ist auch spannend. Ja.
Das ist wirklich sehr gut.
Ja.
Ich sage schon immer meiner Frau, bitte gib endlich Knusperstangen in unser Filial hinein, kommt nicht.
Nein, kommt vielleicht noch kommt nicht. Nicht. Ne? Vielleicht kommt es dann irgendwann einmal.
Solange ich das sage, wird sowieso nie was werden. Weil meine Frau macht genau das Gegenteil, was ich denen, was ich meine und sage.
Also ist das, das scheint anscheinend so in lebt den, hier,
genau,
ja, die Frau hat das Sagen.
Am Geschäft, ja.
Okay. Aber es scheint, die Ehe ist intakt, alles funktioniert. Wie viele Jahre sind Sie denn schon verheiratet?
Verheiratet 43 Jahre und zusammen seit 43 Jahren, verheiratet 38 Jahre.
Na bitte, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, auch in diese Richtung, würde ich
sagen. Kann man wohl sagen, ja.
Und das in so einem doch sehr schwierigen Beruf, weil man eben so früh aufstehen muss und so früh schlafen
Aufstehen, gehen muss. Das Aufstehen und das Schlafen macht es ja nicht wirklich aus. Bei uns ist das Thema, dass wir erwachsene Menschen, alle so in meinem Alter, um die 60, seit bald 40 Jahren zusammen sind. Und hier ist das die Schwierigkeit, die Disziplin, hier mit vier erwachsenen Menschen ständig zusammen zu sein, zu arbeiten, das ist eine größere Herausforderung in unserer Familie, ganz sicher.
Ja. Ist das so, ich habe schon mitbekommen, das sind so Berufen, wo Schichtarbeit ein Thema ist, und das ist halt in einer Bäckerei schon das Thema, dass da die Scheidungsrate, die ist ja grundsätzlich hoch,
das weiß ich nicht.
Aber die ist doch
aber auch dass die höher ist bei den Bäckern,
glaube ich nicht.
Nein,
ist das eine Zeitungsende?
Ich glaube, wir haben wahrscheinlich die letzten 30 Jahre 150 Ehen gestiftet.
Gestiftet, sehr gut. Ja, super.
Man glaubt ja gar nicht, wie die Menschen bei uns über die ganzen Abteilungen weg zusammenkommen, Kinder kriegen und heiraten. Und ja,
also Ströck ist eine Dating-Plattform.
Ja, schon, kann man eigentlich in dieser Form wirklich.
Da muss man so ja festhalten, das ist ja ganz großartig. Als Bäckerei in der heutigen Zeit ist es auch, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Es gab ja vor vielen Jahren einmal die quasi Brotkrise, kann man es bezeichnen. Da wurde ja Brot sehr verpönt und die Kohlenhydrate schlecht gemacht. Und da muss man schon als Bäcker immer wieder so durchtauchen. Dann kam auch diese Konkurrenz über die ganzen Backshops in diversen Supermärkten. Dann gab es wiederum dieses exklusive Brot von anderen Anbietern, das überteuert angeboten wird und auch gerne gekauft wird. Wie geht man damit um und wie schwimmt man da so durch? Wie ist das so?
Ja, es ist natürlich richtig, was Sie sagen. Vor 30 Jahren war die Ernährungspyramide noch unten in der Basis mit Kohlenhydrate aufgebaut und Brot und Semmeln und alles dazugehört eben, hat sich komplett verändert. Bin aber trotzdem glücklich, dass ich hier in der Bäcker-Szene mitarbeiten darf und nicht Fleischer bin, weil ich glaube, die haben ja noch ein schlechteres Image zu vertreten bzw. entgegenzuhalten. Mir leben damit mit den neuen Anforderungen von der Kundenseite, Brot weniger gegessen, Brot per se, aber eben dann gibt es halt verschiedene andere Produkte, Snack, Kaffee, man ernährt sich anders. Früher, vor 30 Jahren, haben wir jeden Samstag 150 Stück 2 Kilo Brote gemacht, Mischbrot für die Filialen. Die machen seit Jahren kein einziges Stück mehr mit 2 Kilo, das kein Mensch kaufen. Das ist die Sonne an sich, dass die Stückgröße, Losgröße, alles viel kleiner wird und natürlich für uns mehr Aufwand, mehr Handgriffe. Vor 30 Jahren war Brotbacken wirtschaftlich einfach wie heute, ganz sicher.
Und es gibt auch immer diese Trends, wo man dann schon mithält, weil auch Kundenanfragen da sind, so in Richtung glutenfrei, zum Beispiel weizenfrei sowieso, Eiweißbrot und dergleichen. Glutenfreie Produktion, das ist jetzt was sehr Hochkomplexes und sehr kompliziert und Aufwendiges, weil man braucht ja eine eigene Produktionshalle. Das war schon mal die Idee.
Genau. Wir wollten vor 12, 13 Jahren eine neue Bäckerei bauen. Meine Familie sagt eh schon das Wort, da gibt es immer eine Abstimmung einzuleiten. In der Abstimmung wurde ich überstimmt. Also wir haben diese glutenfreie Bäckerei aus damaliger Sicht nicht gemacht, vielleicht haben wir zu früh dran mit der Idee. Heute wäre es natürlich perfekt, wenn wir die hätten. Es gibt Bäckereien in Mitteleuropa, die sind riesengroße Betriebe geworden, sehr erfolgreich. Wir hätten da mithalten können, qualitativ ganz sicher.
Auch in der Filiale oder nur im quasi Großverkauf?
Natürlich, natürlich in der Filiale.
Weil ist es nicht doch ein Nischenprodukt? Hat man es nicht schon mal getestet?
Na, schauen Sie mal im Handel. Ja. Das Regal von glutenfrei immer breiter, höher.
Das wächst, das stimmt. Ja.
Von Keks über Nudeln, über alles. Es gibt
aber das, genau. Andere Trends wie auch Eiweißbrot haben es auch einfach schon mal probiert in der Produktion.
Wenn das Eiweißbrot wieder über die Schiene Eiweiß bezogen von Weizengluten kommt, ist ja eigentlich komplett kontraproduktiv. Mhm. Wenn das Weizen, also das Eiweißbrot über Proteine von Erbsen oder wie auch immer kommt, okay, mir persönlich schmeckt es überhaupt nicht. Also mir persönlich schmeckt das nicht, diese Linie dadurch.
Ja, nervt das eigentlich auch, dass man
begeistert.
Nervt das auch, dass man eigentlich immer wieder solchen Trends folgen sollte? Dass,
nein, überhaupt nicht.
Ist das also, lustig, spannend, ja, interessant?
Exakt, ja, exakt.
Da sind Sie oft der Kreative oder wer ist denn da so?
Nein, in der Zwischenzeit schon viel mehr mein mittlerer Sohn, der Bäckermeister Philipp. Mhm. Da kommen schon wirklich die letzten 10, 12 Jahre kommen die ganzen Ideen in diesen Bereich von Philipp.
Sehr gut, das ist gut. Es gibt immer wieder auch so, ja, wie soll ich sagen, so Märchen oder so Geschichten, die nicht ganz stimmen rund um das Brot, vor allem auch um so traditionelle Bäcker, wie Sie es doch noch sind, obwohl sie sehr groß sind in der Produktion, aber sowas wie das Brot wird eingefärbt, dass es dunkel ist, das stimmt ja so nicht. Vielleicht können wir das hier mal aufklären, warum Roggenbrot dunkel ist, also Weizenbrot, oder warum ein Kornspitz dunkel ist. Es wird ja nicht per se eingefärbt, sondern das liegt ja an etwas anderem.
In der Zeit, wie mein Vater noch Bäckermeister war, in den 50er, 60er, 70er, war das ein Rezeptbestandteil Zuckercouleur. Zuckercouleur sehr, sehr, sehr dunkel, dunkelbraun, im Brotbereich einzusetzen, um Brot ganz einfach einen dunklen Charakter zu geben. Ich bin auch der Meinung, dass das damals nicht in den 50er, 60er, 70er Jahren gemacht wurde, um den Konsumenten zu täuschen, dass Brot wertvoller ist, weil es dunkler ist, weil im Prinzip ist der Rohstoff vom Preis her dasselbe. Damals gewesen und auch heute. Es gibt heute, wenn Sie den Kornspitz ansprechen oder andere Gebäcke, im Rezept das sogenannte Roggenmalz. Das ist geröstetes Roggenmehl und das wird zugesetzt als Geschmacksträger. Mhm. Dass das automatisch ein bisschen dunkler ist, kriegt auch das Gebäck einen dunkleren Charakter. Aber das Dunkel per se gesünder ist, kann ich so sicher nicht freigeben.
Ja, und dass man es auch bewusst dünkler macht.
Es gibt keinen Sinn,
genau,
aus meiner
Sicht. Ja, das
es gibt
findet einfach
Sicht,
so nicht statt.
Also ich bin
nein, 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 nein. Ja. Ja, also das Einfärben ist auf jeden Fall ein Thema, aber auch das Thema Hefe, Sauerteig ist ja sehr so modern. Viele wollen kein Hefe mehr essen, vertragen sie auch teilweise nicht. Sauerteig ist aber viel aufwendiger in der Produktion.
Ist das so? Na schon, ja. Wir haben ja in unserer Bio-Backstube, wir machen seit 1994, sehr stark steigende Bioproduktmengen und Qualitäten natürlich. Und wir haben seit wahrscheinlich 10, 12 Jahren 7 Brotsorten ohne Backhefe. Diese 7 Brote werden nur über die Sauerteigkultur über die Sauerteigkultur wachsende Hefen produziert und haben mit kommenden Montag interessanterweise und sicher jetzt ein Zufall auf das Gespräch hin bezogen eine Inbetriebnahme von neuen Sauerteigkesseln, wo Sauerteig, Roggensauerteig, Bio-Roggensauerteig gezüchtet wird, so dahingehend, dass wir in Zukunft noch weniger Backhefe in unseren Broten zusetzen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in fast allen Bio-Broten in einem Jahr keine Backhefe mehr haben, sondern nur die natürlich gezüchteten Hefen.
Spannend, sehr gut.
Brot backen. So ist so der Plan für die nächsten Monate und das nächste Jahr.
Das klingt sehr aufregend. Wenn man durch Ihre Produktionshallen geht, große Maschinen natürlich, wie soll es sonst anders funktionieren, aber trotzdem, und das weiß ich habe es selbst gesehen, wird ganz viel mit der Hand gearbeitet. Mondspritzer können nur mit der Hand gemacht.
Hand und Maschine, und das schließt das eine andere nicht aus.
Genau.
Ich kann ja heute nicht, macht kein Mensch auf dieser Welt, vielleicht irgendwo im hintersten Tal, wo vielleicht eine Bäuerin 5 Kilo Brotteig mit der Hand knetet. Aber es wird keiner glauben, dass irgendein gewerblicher Bäcker mit Hand heute einen Teig knetet. Das wäre kompletter Nonsens.
Genau.
Das ist eine Lüge, wenn das einer verbreitet. Es gibt immer die Knetmaschine, die mit sehr viel Energie eben der Teig aufbereitet, die Struktur von den Gluten in eine Richtung gebracht, damit eben das ganze Produkt backfähig wird. Und ohne Maschinen Backstuben zu betreiben, ist illusorisch. Aber dass wir heute sehr viele Handzimmel machen im Vergleich zu 20 Jahren, ist auch ein Thema. Dieses Thema Hand, Gebäck, Handzimmel, Feierabendbrote, Feierabendgebäcke kam durch zwei meiner Söhne vor 10, 12 Jahren auch hinein, von Philipp und von Christoph Ströck, Und wir haben eine eigene Abteilung heute, die heißt Feierabend-Backstube, wo wir eben sehr viele Produkte für den Gedanken Feierabend kommen, setz dich hin, fühl dich wohl, trink ein Glas Wein bei uns, iss ein Brot dazu. Aus dieser Ecke kommt eben die Anforderung Brot und Gebäck ohne Backmittel, ohne Ascorbinsäure, ohne Backhefe eben zu backen. Und da sind wir wirklich sehr, sehr stark aufgestellt in dieser Ecke.
Um nochmal zurückzukommen, Wachauer Laberl werden alle mit der Hand gemacht.
Die Wachauer Laberl
und Mondstriezerl werden mit der Hand gemacht. Und es gibt das Gerücht tatsächlich, dass jedes Brot, das man im Verkauf hat, einmal in den Händen eines Bäckers war, weil es geschupft wird. Sie möchten das, dass das Brot in der Körper geschupft wird. Stimmt das?
Das ist bei jedem so. Das ist ja ganz einfach. Bei jedem Bäcker,
ist das klein oder groß, so?
Weniger oder mehr produzierend, das geht gar nicht anders.
Das geht nicht anders. Das Brot muss einmal in eine Hand.
Also einmal ist zu wenig, es geht sicher mehrmals, zwei, dreimal.
Ja.
Weil oder die Vorstellung, viermal in die Hände, durch Hände, bevor das ein Konsument kauft. Da sind sie vielleicht schon wieder die Alarmglocken läuten. Oh Gott, was sehen, das kann nicht sein, dass ein Brot ohne Handschuhe angreift. Natürlich kann das sein. Seit vielen zigtausend Jahren wird das nicht anders gelebt. Ja,
vor allem, es kommt dann auch in den Ofen. Der Teig wird ja dann auch nochmal bei vielen
Grad. Die Brotoberfläche ist de facto dicht.
Genau.
Hier ist nicht möglich, dass ganz einfach das Brot nach dem Ausbacken bis zum Verzehr sich mit Bakterien anreichert, weil ganz einfach kein Medium da ist.
Genau.
Brot ist abgeschlossen, dicht.
Ja.
Und damit kann da nicht wirklich
kann nichts passieren. Ja. Was gibt es denn für einen Tipp zur perfekten Lagerung, wenn man jetzt einen leckeren Brot kauft? Es gibt ja wunderbare, schöne Laib, die man hier auch bekommen kann, oder auch kleinere Brotsorten, aber trotzdem ein Single-Haushalt braucht oder kommt oft länger aus mit einem ganzen leckeren Brot. Was ist die perfekte Lagerung? Ist es in einem Geschirrtuch? Ist es in einem Brotkasten? Was
genau
macht man?
So, wie Sie sagen. Also ich persönlich mache das so, ich nehme immer einen Kilo Mischbrot nach Hause, jeden dritten Tag, das ist immer noch mein Lieblingsbrot. Und da gibt es uns eine Kredenz in der Küche mit einer Lade und da liegt drinnen immer sauberes Geschirrtuch. Und ich bringe das Brot nach Hause, wickel das Brot in das Geschirrtuch hinein, so wie Sie es eben gesagt haben, und das ist es.
Also, das
also
ist
kein Plastiksackerl, nicht irgendwie in die Richtung, weil dann hast du noch drei, vier Tage Schimmel. Geschirrtuch,
ja.
Perfekte Geschichte.
Welches ist denn Ihr persönliches Lieblingsbrot von Ihrem Sortiment?
Mischbrot.
Das Mischbrot, seit, das ganz ordinäre Mischbrot.
Seit 100 Jahren, unter Anführungszeichen, immer das Mischbrot. Also Mischbrot mit Butter, Marmelade, zum Beispiel Frühstück am Sonntag, ist das Beste für mich, was es gibt.
Und bei den Süßigkeiten? Bei den
Süßigkeiten habe ich Topfen, Strudel, unsere Keks, die ganzen Pierre-Mehlspeisen, die feine, feine französische Patisserie, diese Sachen liebe ich schon sehr. Neuen Panettone, den momentan nur in den Feierabend-Filialen, den zwei gibt, weil es ein sehr aufwendiges Produkt ist. Panettone ist eine weihnachtliche Spezialität aus Italien kommend, auch ohne Backhefe. Über 76 Stunden ist der Teig gezüchtet, gezogen, bis er eben dann wirklich ausgebacken herauskommt, der Panettone dann auf den Kopf gestellt wird, damit er nicht zusammenfällt, dass so viele Zutaten drinnen sind, so eine dichte Teigmasse, damit ganz einfach wirklich spezielle Techniken notwendig sind, um den gut backen, zu backen, der dann nicht speckig und dicht und alle möglichen Dinge eben sind und wird. Das ist eben der Panettone bei uns im Haus. Den esse ich auch sehr gerne.
Wie lange dauert das, bis man so ein neues Produkt
so Panettone haben wir schon ein halbes Jahr mal dumm gebastelt und getüftelt, obwohl wir zuvor in Italien, in Turin, bei meinen Freunden Bäcker waren und uns das angeschaut haben, fast eine ganze Woche, der Herr Peer und ich. Und haben wir dann trotzdem noch ein halbes Jahr hier im Haus gebraucht, bis wir dann uns auch wirklich so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, gut, können wir verkaufen, wird schmecken.
Gibt es dazwischen auch Phasen, wo man sagt, das wird einfach nichts? Oder kommt man, wird man immer besser und merkt man schon, man kommt
ins Ziel? Man kommt in diese depressive Phase, kommt man nicht. Ganz einfach täglich so viele neue Anforderungen sind. Und dann hat man, wenn die Panettone schief gegangen ist, hat man parallel mit einem anderen Produkt einen Erfolg. Und das ist ganz einfach. Man ist ja nicht nur fokussiert auf ein Produkt. Da sind wir ja viel zu klein als Betrieb, als Produktentwicklung. Man beschäftigt sich nicht nur mit einem Produkt.
Genau, es laufen parallel einfach, viele Prozesse.
Ja, sehr viele. Im Tagesgeschäft ist das wirklich eine Linie, eine andere Linie und dann gibt es eben ein Gespräch und man befruchtet sich gegenseitig. Also Das ist schon sehr spannend, aber nicht wirklich Kopf hängen lassen gibt es nicht.
Sie sind ja Lieferant von auch ganz, ganz vielen anderen Institutionen, Krankenhäusern und so weiter. Ja. Also nicht nur die Filialen werden beliefert, sondern auch rundherum ganz viele Institutionen, Hotels und so weiter. Also eine Riesenmenge an Mehl, die da gebraucht wird. Und wie läuft das jetzt? Ich meine, man kann sich schon vorstellen, Österreich hat schon genügend Felder und auch Mehl wahrscheinlich, also Getreidefelder. Aber kann man das wirklich so absichern? Sie sind ja nicht der einzige Bäcker. Es gibt ja noch andere, die Mehl brauchen. Wie macht man das? Wie kann man sich das jetzt als Normalsterblicher vorstellen,
dass
man
das Mehl sichert? Die Frage ist, ob das Mehl aus Österreich kommt.
Nein, ja, das weiß ich, dass das der Fall ist, dass Sie das Mehl ja aus Österreich beziehen. Aber wie? Weil es ist wetterbedingt ja auch oft schwierig, dass
die Bauern... Ich bin jetzt 47 Jahre in der Branche, also 1973, schon in der Lehrzeit habe ich immer gehört, die Bauern und die Müller haben immer gejammert. schlechtes Jahr, kein Regen, haben jetzt viel Regen und hin und her. Und dann an der Ernte ist so Mitte Juli, Ende Juli, Anfang August, da haben wir so viel Getreide immer da und besseres Getreide. Ich würde damit sagen, ich habe in 47 Jahren noch nie erlebt, dass es ein Jahr gegeben hätte, wo wir kein Mehl hatten, was nicht backfähig gewesen wäre. Gibt es ganz einfach in Österreich nicht. Das sind wir wirklich beglückt. Mhm. Es gibt immer Regionen natürlich, wo es ein bisschen Ausfälle gibt, Trockenschäden oder wie auch immer, dass der österreichische Bäcker nicht backen kann. Das hat es ja nie gegeben.
Aber es ist auch genug da von der Menge her.
Natürlich.
Immer.
Natürlich,
also man braucht sich als Großbäcker keine Sorgen machen, dass irgendwann das Mehl ausgeht.
Also Österreich braucht 600.000 Tonnen Mehl, das sind ungefähr 800.000 Tonnen Getreide und ich glaube 1,2 Millionen Tonnen macht Österreich. Also wir haben sicher 25-30% Überschuss, was natürlich auch exportiert wird. Deutschland, Italien, speziell im Biobereich wird sehr viel exportiert. Schweiz, groß abnehmen im Biomehlbereich. Vom österreichischen Ursprung.
Also wie viel Prozent der Zutaten beziehen Sie dann endgültig aus Österreich?
Mehl 100%.
100%, aber die anderen Zutaten, Eier und Milch und so weiter?
Eier auch 100%, Milch Europa und
darf ich fragen,
Butter Europa.
Warum nicht Österreich? Weil da ist ja auch genügend Kontingent vorhanden und ist es dann
da
der Preis?
De facto keine Frischmilch verwenden, sondern wir haben Trockenmilch. Und über Trockenmilch haben wir eben das Ursprung Europa.
Und Kürbiskerne gibt es ja genügend in der Steiermark, aber manchmal ist da das Kontingent
das stimmt so nicht.
Beschränkt.
Das stimmt so nicht, dass es genügend Kürbisse in der Steiermark gibt. Es ist eigentlich jedes Jahr von der Kürbiskernfrucht hinsichtlich des Bedarfs der ganzen Handelsszene und Produktionsszene sicher zu wenig in Österreich.
Okay, das heißt, da muss man einfach schon importieren.
Ja,
das ist schon notwendig.
Beim Sesam, Leinsamen, Mohn, das ist in Österreich viel zu wenig.
Aber würde es das in Österreich geben, wären Sie der Erste, der sagt, also genügend
wir kaufen,
würden Sie es gerne haben.
Wir kaufen sowieso in Österreich.
Aber und was aus ist, ist aus, muss man zu kaufen. Verstehe. Und bei den Eiern ist es auch, nehme ich an, österreichische
Eier. Eier haben wir nur Ursprung.
Bodenhaltung, Freilandhaltung oder Bio-Eier? Wie ist da der
Bio-Eier natürlich, im Bio-Bereich haben wir
nur
Bio-Eier und im kommerziellen Bereich haben wir Bodenhaltung.
Gibt es jetzt sind Sie so viele Jahre schon selbst Bäcker und arbeiten direkt auch mit in der Herstellung, teilweise eben in der Testung. Was hat sich denn so verändert? Weil der Weizen hat sich schon gewandelt, der hat einen höheren Glutenanteil. Merkt man das als Bäcker? Muss man da jetzt anders arbeiten? Ist es komplizierter oder merkt man das jetzt doch nicht?
Beim Weizen ist es nicht so kompliziert wie beim Roggen. Der Roggen hat sich durch Züchtungen oder anders. Getreide wird weltweit nach Qualitäten eingekauft vom Großhandel. Und der Bauer muss natürlich schauen, dass er extrem viel Gluten, Eiweiß im Weizen drinnen hat. Und er schaut beim Roggen ganz einfach, dass er viel Hektar Ertrag, genauso wie beim Weizen hat. Und durch Züchtungen der letzten 60 Jahre, welche die Idee hatten, den Bauern mehr Hektar Ertrag zu bringen, ging einiges schief. Hier speziell im Roggenbereich ging viel schief. Wenn wir heute in der Regel Roggen, der viel zu hartbackend ist, viel zu hohe Verkleisterungswerte, viel zu hohe Amylogrammwerte, das ist sehr spezifisch, aber trotzdem heißt das so in diesem Parameter. Und uns ist am liebsten der Schlägleroggen zum Beispiel, der hat den Ursprung in Oberösterreich in Schlägl, also nur als Beispiel jetzt genannt, dass die Qualitäten nicht besser werden, zurückblickend
also
auf 60, 70 Jahren, ja. Sondern wir haben mit dem Mehl, mit der Qualität von 60, 70 Jahren, können wir bessere Brote backen, die länger frisch halten und ganz einfach zum leichter Verarbeiten, wie mit dem aktuellen, seit 30 Jahren gelebten Roggenmehl, was aus Österreich eben kommt. Mhm. Es hilft den Bauern natürlich, aber den Bäckern hilft das nicht, weil es ist ganz schwierig zu backen.
Und da kommen wir gleich zum Stichwort Konservierungsstoffe, Zusatzmittel, die da oft ein Thema sind. Viele haben ja, oder es gibt den Ruf, dass sehr viele Zusatzstoffe zugesetzt werden. Aber
also ich bin der Meinung, dass kein österreichischer Bäcker Konservierungsstoffe, irgendwelche Stoffe zusetzt, wenn er nicht Backwaren verpackt in Folien.
Ja.
Und wenn er garantieren muss, dass er 2-3 Wochen den Stritzel oder das Brot verpackt, nicht schimmeln darf, natürlich ist es konserviert.
Ja.
Die Konservierungsstoffe sind alle zugelassene Zusatzstoffe wie Alkohol und da gibt es ganz einfach verschiedene Qualitäten, die erlauben eben diese Lebensmittel zu konservieren in der Verpackung.
Ja.
Aber wie gesagt, unverpackte Lebensmittel bzw. Backwaren zu konservieren, gibt überhaupt keinen Sinn, außer mehr Kosten.
Mhm. Ja.
Also, somit ist das alles Nonsens und Geschichteln.
Mhm.
Weil, wie gesagt, ich kenne keinen Bäcker, der was konserviert, was eh nur 2 Tage halten soll, maximal.
Und Zusatzstoffe wie zum Beispiel Milchsäure ist jetzt auch nichts Dramatisches, weil es wird ja auch zugesetzt, teilweise zur Teigreifung.
Okay.
Nicht.
Setzen wir in diesem Fall,
es ist
möglich. Aber,
aber das ist jetzt was Natürliches und nichts, wo man Bedenken haben muss, glaub, weil viele Leute sich einfach nicht auskennen. Das erscheint dann irgendwie sehr chemisch teilweise, was es ja nicht ist.
Ja, das Leben ist ja auch Chemie. Ne?
Stimmt.
Wenn wir aufs Klo gehen, das ist ja nicht Physik, ich glaube, das ist Chemie. Ne?
Ja.
Wenn wir täglich aufs Klo gehen.
Physik und Chemie, würde ich sagen.
Ja.
Ja, also um zurück auf Ihr Sortiment zu kommen, es gibt da, wie gesagt, sehr kreative Brotsorten, auch von den Namengebungen her ist es sehr spannend. Und seit einiger Zeit gibt es auch ein Brot, das Christophbrot heißt. Was ist der Hintergrund? Warum heißt denn dieses Brot so?
Der jüngste Sohn heißt Christoph und seine damalige Forderung war eben, ein Brot zu machen oder eine spezielle Form. Ein bisschen Roggenmehl drinnen, keine Backzutaten, keine Backhefe und das soll schmecken. Und das ist eben das Brot, was dann der Herr Pierre in Christoph gebacken hat und gesagt, das ist das Christophbrot. Also der heißt das Brot im Christophbrot.
Ist auch nett. Aber sind da nicht die anderen Söhne ein bisschen eifersüchtig, dass es kein Michaelbrot oder Philippbrot gibt?
Habe ich noch nie gemerkt, dass die drei untereinander streiten und eifersüchtig sind. Das ist so ein Glück, dass sie ganz einfach so zusammenhalten bei uns in der Familie.
Ja.
Das ist,
sie sind ja auch schon
Großvater. Ich bin immer wieder überrascht. Ja.
Ein Opa sind sie auch schon.
Fünffacher Großvater von 7,5 bis 3,5.
Na schön.
3 Mädchen, 2 Buben. Das ist eine große Freude immer.
Super gemischt, sehr nett. Ja. Einmal möchte ich noch zurückkommen auf Ihren Betrieb. Sie bilden ja auch wahnsinnig viele Lehrlinge aus, in verschiedensten Bereichen, aber natürlich auch in der Bäckerei. Kann man das sagen, ist das schon ein zukunftsorientierter Beruf? Kann man das jungen Menschen empfehlen? Ist es etwas, was man wirklich heutzutage auch als Zukunftsberuf noch bezeichnen kann und soll eigentlich?
Ja, wenn Bäcker kein Zukunftsberuf ist, was ist dann noch ein Zukunftsberuf außer ein ITler und Mediziner und Pfleger? Ich bin der Meinung, dass es ganz ein wichtiger Beruf sein wird, auch in Zukunft. Und dass ganz einfach Bäcker, Konditor, Doppellehre eine ideale Geschichte ist. Nur Konditor ist ein bisschen heikel, aber Bäcker und Konditor ist wirklich eine gute Basis für jeden jungen Menschen, auch als junge Dame. Wir haben sehr viele junge Damen bei uns im Haus, die den Fachberuf eben lernen, empfehlen. Das ist ganz einfach.
Aber man muss wissen, wenn man den Beruf erlernt, dann hat man einen ganz anderen Tagesrhythmus.
Nein, stimmt, als so nicht mehr. Sehr viele Bäckereien heute in den Tag hinein arbeiten, über Tiefkühlung arbeiten. Somit haben wir bei uns, die Lehrlinge beginnen um 6 Uhr. Jeder normale Österreicher, wenn er nicht Hofrat ist, beginnt um 6 Uhr zu arbeiten. Schauen Sie mal, um 6 Uhr ist die Südostangente täglich verstopft. Mhm. Wo fahren diese Menschen hin?
Ja.
Die kommen nicht nach Hause, die fahren bereits in die Arbeit. Also so gesehen ist das, glaube ich, ganz Natürlich gibt es einen Nachtberuf, aber es ist ja beim Menschen unterschiedlich, wenn er lieber arbeitet. In der Nacht gibt es mehr Geld, die Nachtzuschläge. Wenn er ein Haus bauen möchte oder Auto kaufen möchte, dann arbeitet er eben lieber eine gewisse Zeit in der Nacht. Ist ja alles legitim, auch die Polizisten, die Krankenschwestern,
Feuerwehr, es gibt viele Berufe, die in der Nacht
Journalisten, natürlich. Es gibt ja. In Mitteleuropa ist wieder ein bisschen verwöhnt worden mit dem sozialen Anspruch, arbeite 30 Stunden und verdiene das Doppelte, ist halt ganz einfach eine Zeitgeisterscheinung, aber wird nicht überleben, was ganz einfach unrealistisch ist.
Gibt es genügend Anwärter auf Lehrlingsstellen? Haben
wir
Sie haben eine große Auswahl an Lehrlingen?
Wir haben wirklich immer genügend Potenzial. Mhm. Wir machen sehr viel. Wir haben eine Lehrlingsakademie, wir haben zwei fix angestellte Damen aus der Personalverwaltung, die kümmern sich nur um die Lehrlinge. Wir haben ständig so um die 40 Lehrlinge im Verkauf und 20 in der Produktion, um die 60 Lehrlinge haben wir ständig in unserem Topf.
Und kann man das nachverfolgen, die Lehrlinge, die hier ausgelernt oder lehrt wurden, die verlassen das Unternehmen, arbeiten woanders als Bäckerarbeiter
oder bleiben
ihnen die treu?
Die bleiben alle bei uns.
Schön.
Und ergänzen ganz einfach dann den abgehenden Personalstamm durch Pension oder Kündigung gibt es natürlich auch. Aber wir haben schon ein großes Interesse, dass die Lehrlinge bei uns im Haus bleiben.
Haben Sie Mitarbeiter, die so lange im Betrieb sind wie Sie selbst?
Geht sich nicht aus. Ich bin 63 bald und jeder Österreicher geht mit 58 in Pension. Und wenn ein richtiger Österreicher ist, geht mit 58 in Pension, vielleicht spätestens 60. Somit, ich war mal der jüngste Mitarbeiter beim Ströck, sehr, sehr lange Zeit. Aber ich bin schon lange der älteste Mitarbeiter, ganz sicher.
Aber wie lange ist denn der längstdienende bei Ihnen geblieben im Betrieb oder ist der noch im Betrieb?
Der längstdienendste ist der Braucher Rude, der ist 1987 bei uns in der Langbadenstraße eingetreten. Und jetzt ist er noch immer bei uns, ist er seit 33, 34 Jahren bei uns im Haus.
Ja, Wahnsinn. Schön. Das heißt, bei Ihnen kann man alt werden.
Wir haben sehr langjährige Mitarbeiter.
Ja, schön. Ja. Super. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß, Sie haben sehr viele Termine, deswegen müssen wir hier auch abbrechen. Nur ganz kurz, es heißt ja Essen, Trinken, Reden. Wir haben jetzt viel geredet. Zum Essen habe ich was mitgebracht.
Nein, das ist aber ganz nett.
Und sehr, wie soll ich sagen?
Ist das schon ein Geschirrtuch fürs Brot?
Nein, sehr originell habe ich Ihnen ein Brot mitgebracht.
Okay.
Ich habe heute ein bisschen früh gezaubert.
Nein, das ist ja unglaublich.
Ein Naanbrot.
Das ist eine kleine Wucht.
Ich will es jetzt einfach herzeigen.
Ein Naanbrot, okay. Das kostet man gleich, ne?
Das eben. Ja. Ich will nämlich, also das schaut vielleicht jetzt gerade nicht so gut aus. Ich entschuldige mich.
Wie was?
Und ich möchte wissen, ob Sie erraten, was da drinnen ist. Ich weiß nicht, schmeckt es Ihnen nicht.
Die Rohstoffe in Einzelnen?
Das ist schon eine ordentliche Aufgabe jetzt.
Das denke ich an.
Oder? Na, aber was ist auf jeden Fall drinnen?
An der Weizenmehl.
Genau.
Salz, Wasser. Eier.
Nein. Na. Butter und Joghurt.
Naja, schmeckt sehr, sehr gut, wirklich.
Ja, das ist sehr nett. Das ist, aber auch schon, ich muss es jetzt sagen.
Das ist Ihr Lieblingsbrot?
Das ist auf gar keinen Fall mein Lieblingsbrot. Schmeckt aber super, es passt gut zu so Currygerichten und so weiter. Und deswegen, ich habe mir gedacht, ich muss ja irgendetwas auch zaubern für Sie und als Bäcker.
Vielen tausend Dank, freut mich sehr. Ja. Sie backen viel Brot selbst,
nein,
oder?
Ehrlicherweise nein, ich habe die Zeit dafür nicht und ich denke mir auch, dafür gibt es auch Bäcker, die das können und da kaufe ich mir dann mein Brot.
Also lassen wir das hier da, ja?
Ich lasse Ihnen das gerne, aber ich schäme mich fast für die Optik.
Nein, bitte!
Ich werde das jetzt fotografieren.
Schaut das so aus, oder?
Nein, eigentlich, ich glaube, das ist, weil ich es warm eingepackt habe. Da ist jetzt die Butter ein bisschen noch speckig zerronnen, glaube ich. Ja.
Aber ist ein Naanbrot immer so flach, oder?
Das gehört so. Ja. Das gehört so. Ja. Flach darf es sein, aber diese Flecken sind nicht ganz perfekt.
Also mir schmeckt das super.
Das freut mich. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch.
Ich danke.